90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
Die Saison 2017-18 war die wohl spannendste Spielzeit der Serie A seit Jahren. Gut, am Ende da triumphierte wieder Juventus, aber Napoli, die konnten das Rennen um den Titel doch ziemlich lange offen halten. Die Süditaliener, die landeten letztlich nur 4 Punkte hinter der alten Dame und das Rennen um die letzten Champions League Plätze beziehungsweise um den letzten Champions League Platz wurde sogar erst am letzten Spieltag zwischen Lazio und Inter zugunsten für Inter entschieden. Grund genug also auch in diesem Jahr wieder gespannt und sehr genau auf die Serie A zu schauen, zumal mit Cristiano Ronaldo ja auch noch ein absoluter Superstar und großes Zugpferd nach Italien wechselte. Allerdings, die Serie A 2018-19 ist mehr als nur der Weltfußballer. Inter hat sich verstärkt, Milan sich wieder finanziell konsolidiert und aufgerüstet. Carlo Ancelotti will es mit Napoli wissen und die beiden Römer-Clubs, die haben auch nicht geschlafen. Es gibt also viele Gründe, die Serie A genau unter die Lupe zu nehmen und das machen wir jetzt auch hier auf meinsportradio.de bei 90 plus on air. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung und unseren Experten von 90 plus, Marius Merk. Hallo Marius.
Hallo Malte.
Und ja, wir starten auch gleich in die Vollen und schauen vorbei, was sich bei Juve in der Offseason alles getan hat. Juve ja seit 7 Jahren Dauermeister in Italien, im letzten Jahr ja sogar das Double gewonnen. Nur in der Champions League, da hat es in den letzten Jahren nicht geklappt. Aber Champions League, das ist auch genau das Ziel, was sie in dieser Saison verfolgen. Marius, sie haben Cristiano Ronaldo verpflichtet und das nicht, um ihre Dominanz in Italien auszubauen.
Nein, wie du schon angesprochen hast, so viele Meisterschaften in Folge, kann es nur noch um das ganz große Ding gehen, eben die Champions League. Man war in der Königsklasse zweimal im Finale seit 2015, eben im Jahr 2015, als man gegen FC Barcelona im Finale verloren hat und 2017 wieder gegen Spanier verloren, diesmal Real Madrid. Und da hat man sich jetzt quasi den Seriensieger in internationalen Wettbewerben, sei es kollektiv, sei es individuell, in den letzten Jahren geangelt.
Und man hat natürlich dann auch noch einiges für den Fanartikelmarkt gemacht mit dieser Verpflichtung und die Serie A insgesamt auch aufgewertet, denn der Name Ronaldo, der hat für einige Bewegung gesorgt in Sachen Sponsoren. Das hat insgesamt der Serie A unheimlich gut getan.
Ja, das verstärkt noch ein bisschen die Annahme, die sich in den letzten Jahren wieder so ein wenig entwickelt hat, dass die Serie A wieder am Kommen ist. Das waren ein paar dürftige Jahre. Die Serie A hat in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen gelitten. Das hängt für meinen Geschmack auch damit zusammen, dass die beiden Mailänder Clubs, die für die Serie A eine große Strahlkraft haben, es nicht geschafft haben, sich wirklich für die Champions League in den letzten Jahren zu qualifizieren. Heißt, das hat sich alles auf Juventus konzentriert, die die Serie A halt nach Belieben dominiert haben. Jetzt, auch wenn Juventus immer noch ganz klar die Nummer 1 ist und ein riesiger Abstand zu der alten Dame herrscht, haben die anderen Clubs wieder ein bisschen an Strahlkraft gewonnen. Dazu gehört auch ein bisschen der Aufstieg von Neapel durch tollen Fußball in den letzten Jahren. Die beiden Römerclubs, gerade Lazio letztes Jahr positiv überrascht, AS Roma in der Champions League. Ja, und die Entwicklung geht mit einem Transfer in der Größenordnung, den man jetzt vor 2-3 Jahren noch der Serie A überhaupt nicht zugetraut hat. Da wechselten eher Spieler wie Paul Pogba für große Beträge weg aus Italien, jetzt den aktuellen Weltfußballer verpflichtet. Also die Serie ist wieder deutlich am Kommen.
Und hat auch unheimlich viel Aufmerksamkeit gekriegt. Die Ziele von Juve mit Cristiano Ronaldo haben wir eben schon mal kurz umrissen. Champions League natürlich, aber es war ja auch nicht der einzige Wechsel oder nicht der einzige Transfer, den Juve dann vollzogen hat in diesem Sommer. Man hat ja noch ein bisschen mehr getan. Man hat vor allen Dingen auch für die Abwehr was getan und letztlich den verlorenen Sohn zurückgeholt. Leonardo Bonucci, der war im Streit im letzten Jahr von Juve weggegangen zu Milan, wollte da unbedingt sich ausprobieren. Das hat nicht so hundertprozentig funktioniert, weder sportlich, ansonsten hat er sich auch nicht wohl gefühlt. Jetzt wollte er unbedingt zurück. Man hat Bonucci dann auch diesen Wunsch erfüllt, musste dafür aber dann auch ein bisschen bluten in Richtung Milan. Man hat Higuain abgegeben und man hat auch Caldara, eigentlich ein junges Abwehrtalent, was sie erst geholt hatten, frisch geholt hatten, beziehungsweise auch schon in den letzten Jahren so auf halber Basis schon als Besitz hatten. Mit Atalanta haben sie sich die Rechte dazu geteilt. Atalanta dann den jungen Caldara dann auch ausgeliehen, jetzt aber zurückgeholt und gleich weitergegeben an Milan. Wie siehst du diese Wechselverquickung?
Ja, das unterstreicht weiter die These, dass zurzeit bei Juventus alles auf die nächsten 1, 2, 3 Jahre ausgelegt ist, nämlich auf den Gewinn der Champions League. Man hat mit Caldara einen wirklich entwicklungsfähigen Innenverteidiger abgegeben für die Rückkehr von Leonardo Bonucci, der mit 31 Jahren eben noch wahrscheinlich 2, 3 gute Jahre definitiv im Tank hat, auch wenn das letzte Jahr bei Milan nicht so berauschend war wie die ganzen Jahre davor bei Juventus. Aber das zeigt ganz deutlich, dass man bereit ist, einen Spieler für die Zukunft, wie eben Caldara, für einen Spieler abzugeben, der jetzt in seiner Prime ist, heißt jetzt alles auf das Ziel Champions League und im Prinzip auch für Ronaldo Platz geschafft. Natürlich hätte Ronaldo so oder so gespielt, aber man darf auch nicht vergessen, dass Gonzalo Higuain, der auch im Zuge des Bonucci-Wechsels zu Milan gegangen ist, vor 2 Jahren noch 94 Millionen oder sowas gekostet hat, 2 Jahre eigentlich seine Leistung bei Juventus gebracht hat, auf keinen Fall gefloppt ist, aber das ging dann doch ziemlich, ziemlich schmerzlos vonstatten und Higuain hat dann noch im Trainingszentrum Ronaldo begrüßt und 2 Tage später war er dann im rot-schwarzen Dress zu sehen.
Du hast gerade gesagt, definitiv nicht gefloppt, aber auch letztlich das nicht für Juventus gebracht, was sie sich eigentlich erwartet hatten. Klar, in der Liga, da hat alles super funktioniert, aber so in den ganz großen Spielen, da hat er seinem Vorurteil folgend dann auch nicht immer seine beste Leistung abgerufen.
Ja, das muss man wirklich so sagen. Es ist ja wie ein kleiner Fluch, der sich ein bisschen durch seine Karriere zieht, wenn man sich nur ans WM-Finale 2014 zurückerinnert. Deutscher bin ich natürlich froh, dass er da die einigen Chancen hat liegen lassen, aber da hat er wirklich ganz große Chancen liegen lassen, vor allem in der ersten Halbzeit. Auch in den Copa-Finals in den letzten Jahren hat er einige Chancen liegen lassen, die dann Argentinien letztendlich, die haben beide Finals gegen Chile in den Jahren 2015, 2016 verloren, wo Higuain entscheidend beteiligt war. Auch in der Champions League konnte er das für Juve, wenn es drauf ankommt, nicht umsetzen. Wie du gesagt hast, national war das alles ordentlich. Ich glaube, einmal über 20 Tore, einmal fast 20 Tore, aber für solche Summen gibt man eben nicht aus, um die Meisterschaft weiter zu verteidigen.
Und jetzt ist er eben zu Milan gegangen. Da kommen wir nachher natürlich noch, wenn wir über die Mailänder sprechen, auch nochmal wieder drauf zu sprechen. Aber es hat auch noch einen großen Aderlass gegeben bei Juve, denn Gigi Buffon, der ewige Torwart, hat dann auch seinen Abschied erklärt am Ende der letzten Saison, hat die Karriere nicht beendet, ist ja nochmal nach Paris gewechselt. Jetzt hat man auf der Torhüterposition dann quasi den Buffon-Klon, so wird er ja seit Jahren in Italien genannt, Mattia Perin geholt. Das war ein guter Wechsel, auch wenn Perin in den letzten Jahren ja doch einige Probleme verletzungstechnischer Art hatte. Der muss sich jetzt gegen Wojciech Szczesny durchsetzen. Wer glaubst du, wird da am Ende die Nummer 1 werden?
Ich denke, aufgrund seiner sportlichen Klasse dürfte es dann schon Perin werden. Szczesny dürfte aber, so wie man gelesen hat, noch als Nummer 1 in die Saison gehen. Hat auch im letzten Jahr schon viel häufiger für Buffon rangedurft, als es für einen, einen qualitativen Ersatztorwart, dem man gerne Pokalwettbewerbe oder anderes zusteht, hat im Vergleich dazu sehr viel Spielzeit bekommen. Dementsprechend glaube ich, dass man mit Szczesny, der auch gute Leistung gebracht hat, in die Saison gehen wird. Perin hat aber auch im letzten Jahr sich wieder bei Genua deutlich gesteigert. Trotz schwacher Saison des Clubs hat er eine Zeit lang, im späten Frühjahr, hat er noch die drittwenigsten Gegentore in der Liga. Also ist auch gerade im Rennen um die Buffon-Nachfolge in der Serie A mit Donnarumma von Milan. Ich denke, langfristig wird er sich durchsetzen, aber Juventus geht damit weiter den Trend, den sie schon eigentlich immer hatten, dass wie ein bisschen die Bayern in Deutschland hat, Juve immer den italienischen Nationaltorwart. Das war schon früher bei Dino Zoff so. Das war mit Angelo Peruzzi in den 90ern so, mit Buffon in den Nullerjahren. Und das können sich mit Perin dann eben genauso fortsetzen.
Und der Junge hat schon gezeigt, was er auf jeden Fall kann, wenn er denn verletzungsfrei bleibt. Drücken wir ihm da mal ganz neutral die Daumen. Ein Deutscher hat es mittlerweile auch noch zusätzlich zu Juventus geschafft. Sami Khedira spielte da ja schon ein paar Jährchen. Jetzt hat sich Emre Can fürs defensive Mittelfeld da auch noch ein weiterer dazu gesellt. Wie siehst du seine Rolle in der neuen Saison?
Er wird auf jeden Fall zu beißen haben, um Platz in der Mannschaft zu finden. Gerade im Mittelfeld, in der Zentrale, ist Juve sehr stark und sehr breit besetzt. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist natürlich ein fantastischer Deal für die Italiener, Emre Can ablösefrei zu bekommen. Das Handgeld war natürlich dementsprechend dennoch, das ist eine sinnvolle Alternative. Vor allem muss man ja bald nach der WM wirklich eingestehen, dass Sami Khedira auf allerhöchstem Niveau langsam enorm abbaut. Und Emre Can ist immer noch erst 24 Jahre alt. Man hat ihn auch in Liverpool eigentlich nicht so viel zugetraut. Am Ende hat er trotzdem meistens gespielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es auch automatisch bei Juventus so wird, aber man neigt oftmals dazu, den Emre Can wenig zu unterschätzen.
Das darf man nicht machen, aber du hast es schon gesagt, große Konkurrenz im Mittelfeld, Blaise Matuidi zum Beispiel, der Franzose, Khedira vielleicht dann nicht so, du hattest seine Probleme ja schon angesprochen, aber an einem wird er sicherlich nicht vorbeikommen, Miralem Pjanic.
Ja, auch der Verbleib von ihm nach dem Ronaldo-Transfer hatte ich jetzt eigentlich erwartet, dass Higuain und Caldara tun natürlich weh, die Abgänge, also sie wurden völlig unter Wert für Bonucci abgegeben, aber eigentlich noch aus etwas noch ein etwas wichtigerer Spieler den Verein verlassen könnte. Ich habe da jetzt an Kategorie Alexandro oder eben Miralem Pjanic gedacht, vielleicht nicht direkt Paulo Dybala, aber da, dass man sein Herzstück, wie Pjanic es langsam geworden ist, für die Mannschaft von Juve halten konnte, ist natürlich auch eine Riesenleistung und ich denke, an ihm wird Emre Can, wie du gesagt hast, in der Tat nicht vorbeikommen.
Nee, also Pjanic, der Mann, der da die Fäden zieht, und das hat man in der letzten Saison auch gesehen, wenn er nicht mit dabei ist, dann läuft's bei Juve auch nicht ganz so rund. Der Fokus natürlich auf Cristiano Ronaldo, du hattest Dybala schon angesprochen, der mit Ronaldo zusammen, gutes Pärchen?
Das muss man mal abwarten. Herr Dybala kann sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass er in den nächsten 3 Jahren im Normalfall keinen Freistoß und keinen Elfmeter mehr schießen wird, auch gehört auch beides zu seinen Stärken. Aber auf der anderen Seite hat er wirklich so großartige Anlagen. Ich denke, Ronaldo wird nur glücklich sein, so einen Mitspieler zu haben. Mal auch Dybala hat sich auch ein wenig in den Schatten von Higuain am Anfang gestellt, hat damit auch kein Problem und wirkt für mich jetzt, sage ich mal, nicht so ego-getrieben, dass er da irgendwelche Platzängste wegen Ronaldo haben müsste. Ich denke auch, da ist er eher auf den momentanen Erfolg ausgerichtet und ich denke, dass die beiden bei so viel sportlicher Klasse einfach nur gut harmonieren werden.
Einer, der in der letzten Saison immerhin ja schon 27 Spiele, Pflichtspiele für Juve gemacht hat, das war Rodrigo Betancourt. Den erwähne ich deshalb, weil er mit 24 jetzt auch der Jüngste in der Mannschaft von Juventus ist. Also die sind tatsächlich in diesem Jahr eine wirklich alte Dame. Was erwartest du von Betancourt? Der hat eine ganz gute WM gespielt im Dress von Uruguay.
Ja, aber wie wir schon bei Emre Can angesprochen haben, da ist es so viel Konkurrenz in der Mittelfeldzentrale. Ich könnte mir vorstellen, dass er möglicherweise noch per Laie geht, aber er hat auch in der letzten Saison schon seine Einsatzminuten gesehen. Nur muss man das sehen. Das haben schon viele Spieler in einer Saison sich ein wenig hervorgetan bei Juve, wenn ich da an Stefano Sturaro denke, der gefühlt seit 5 Jahren Mitglied in der Mannschaft ist, immer seine Einsätze in der Saison gemacht hat, ist jetzt still und heimlich per Laie gegangen. Ich glaube, Bentancur könnte ein ähnliches Schicksal ein, obwohl er sehr talentiert ist. Es ist, wie gesagt, gerade im Mittelfeld bei Juventus verdammt schwer, sich da einen Stammplatz zu erspielen, wenn man auch noch bedenkt, dass da immer noch Claudio Marchisio ist, die Vereinslegende, den wir vorhin bei den ganzen Optionen im Mittelfeld noch gar nicht erwähnt hatten.
Das stimmt. Der Mann, der ja früher schon Andrea Pirlo assistiert hatte im Mittelfeld und da auch nicht wegzudenken war, mittlerweile natürlich schon ein bisschen mehr in die Jahre gekommen. Aber die alte Dame, wie würdest du sagen, Topfavorit auch in diesem Jahr wieder auf den Titel und gerüstet für den Tanz auf den 3 Hochzeiten?
Ja, definitiv. Also ich denke, national hat sich der Abstand, der im letzten Jahr zumindest eine gewisse Zeit ziemlich geschrumpft schien, wieder deutlich vergrößert. Alles andere als ein Alleingang von Juventus wäre eine Riesenüberraschung. Der Fokus liegt tatsächlich auf die Champions League. Ich denke, dafür ist man auch bestmöglich gerüstet, wenn man einfach davon ausgeht, was der Verein momentan machen will. Er will momentan jetzt den großen Wurf nicht. Er stellt keine Mannschaft auf, die nächsten 5 bis 8 Jahre so zusammenspielen kann. Mhm. Und ich finde, wenn man wirklich die Champions League als Sieger dann als eigentliches Saisonziel hat, dann kann man eigentlich kaum einen besseren Sommer haben.
Also, dann sind wir gespannt, wie die Juve, die alte Dame, sich dann schlagen wird in der neuen Saison und gucken mal weiter durch die Serie A. Wer könnte denn der ärgste Herausforderer werden? Das machen wir gleich hier bei 90plus und rmatchday auf meinsportradio.de bei unserer Serie A-Vorschau mit Marius Merk, unserem Experten.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, wir sind Andreas Thies
und Christian Ömicke von meinsportradio.de Go Snooker.
Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wer wird der große Herausforderer von Juventus in dieser neuen Serie A-Saison? Das klären wir hier bei 90plus und rmatchday auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und Marius Merk von 90plus ist bei uns in der Sendung. Marius, der größte Konkurrent der Juve war ja im letzten Jahr Napoli. Die haben der alten Dame bis zum Ende, bis kurz vor Schluss der Saison einen heißen Tanz geliefert, haben am Ende 91 Punkte gehabt. Die Neapolitaner 4 Punkte weniger als Juve und ja, haben dann jetzt zur neuen Saison nicht nur den Erfolgstrainer Sarri verloren, sondern auch das Herzstück ihrer Mannschaft Jorginho, beide zu Chelsea gegangen. Dafür kam ein neuer Trainer, dafür kam Carlo Ancelotti, der jetzt natürlich das, was sein Vorgänger Sarri in der letzten Saison gemacht hat, fortsetzen soll, am besten ja auch noch verbessern soll. Wie siehst du die Ausgangsposition für Napoli in dieser Saison, Marius?
Ja, eher kritisch. Der Abgang von Sarri, unter dem Neapel in den letzten 3 Jahren fantastischen Fußball gespielt hat, wird dem Verein unglaublich wehtun, auch mit, dass er seinen Regisseur Jorginho direkt mitgenommen hat nach London, ist ein Riesenrückschlag für die Mannschaft. Auch auf der Torhüterposition gab es Veränderungen. Pepe Reina hat den Verein ablösefrei verlassen. Da hat man mit Karanetsis und mit Meret gleich zwei Torhüter von Udinese ausgeliehen. Und Fabian Ruiz soll jetzt Jorginho in der Mittelfeldzentrale ersetzen. Das ist alles fraglich, ob das gleich so funktioniert. Und man hatte auch unter Sarri langsam so eine gewisse Marke entwickelt, wie Neapel Fußball spielt. Das Ganze wurde jetzt abrupt gestoppt, nachdem man im letzten Jahr fast den großen Wurf geschafft hat, über weite Strecken bis in den Frühjahr sogar die Tabelle angeführt hat, teilweise mit großem Vorsprung. Im April gab es da den Last-Minute-Auswärtssieg bei Juventus, wo man echt gedacht hat, okay, jetzt könnte Neapel es wirklich dieses Jahr schaffen. Und das alles ist jetzt nun zu Ende gegangen. Ancelotti hat bei den Bayern gezeigt, dass er im ersten Jahr die Arbeit von, sage ich mal, sehr taktischen Trainern wie Guardiola, ähnlich ist ja auch Sarri, durchaus weiterführen kann. Allerdings ist Ancelotti auch nicht verschrien dafür, attraktiven Fußball zu spielen, sondern einen eher effizienten Fußball. Heißt, es bleibt da wirklich schwer einzuschätzen, wie er da wirklich mit der Mannschaft agieren wird.
In der Vorbereitung ging ja nicht alles wirklich rund, gab ja ein paar ziemlich heftige Klatschen, unter anderem auch eine 0-5 Niederlage gegen Liverpool. Da hat ja Ancelotti gesagt, lieber jetzt als dann im Laufe der Saison, wir finden uns gerade noch. Jetzt muss er aber, weil du die Torhüterposition auch angesprochen hattest, mit den beiden Neuen, dann auch da schon gleich einen Rückschlag hinnehmen, denn Meret, der hat sich verletzt, der fällt unter Umständen auch länger aus. Jetzt baggert man offensichtlich an Liverpools Ersatzmann Mignolet.
Ja, daneben gilt aber auch der mexikanische Nationaltorwart Ochoa als Kandidat. Ja, anscheinend muss man da nochmal tätig werden, dann hätte man aber am Ende 3 potenzielle Stammtorhüter, was auch irgendwie eine unglückliche Situation ist. Jeder von den 3 Leuten könnte auf jeden Fall Stammtorhüter in der Serie A sein. Das birgt dann für meinen Geschmack schon mal automatisch Konfliktpotenzial. Und du hast jetzt schon die Testspiele angesprochen. Ich habe die 0-5-Pleite gegen Liverpool gesehen. Ja, das war hinten teilweise wirklich vogelwild. Ich habe dann auch das Testspiel gegen Dortmund gesehen. Ich glaube, das ging 2-1 für Neapel aus. Man hat das Spiel zwar gewonnen, aber die Dortmund hatten so viele Abschlussgelegenheiten. Also die Abwehr steht unter Ancelotti bisher noch nicht und wenn natürlich das Ganze noch von einem Mann zwischen den Pfosten verteidigt wird, der sich vielleicht noch nicht so etabliert hat in der Mannschaft, wird das nochmal doppelt schwer.
Du hattest den Abgang von Jorginho ja auch angesprochen, den möglichen Ersatz Fabian Ruiz. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, wer Jorginho da als tiefstehender Spielmacher ersetzen soll. Das ist Marek Hamšík, der wird ein bisschen weiter zurückgezogen. Das ist ein Gedankenspiel, was Ancelotti dann auch schon ein bisschen getestet hat, auch wo er offensichtlich auch von überzeugt ist, dass Hamšík das kann. Der hat ja jetzt jahrelang dann doch eher weiter vorne gespielt. Traust du ihm diese Rolle dann dauerhaft zu?
Fußballerisch kann man es ihm durchaus zutrauen. Es gibt ja das Sprichwort, dass die guten Spieler, je älter sie werden, immer ein bisschen weiter nach hinten gehen. Hamšík könnte das durchaus von seinen fußballerischen Qualitäten. Allerdings würde er dann auch seine enorme Torgefahr ein wenig drunter leiden, denke ich. Gehört zu den torgefährlichsten Mittelfeldspielern in Italien seit Jahren. Er ist ja wirklich schon über eine ganze Dekade in Neapel, Mannschaftskapitän, Publikumsliebling und ich weiß nicht, ob das so die optimale Lösung ist, vor allem wenn man bedenkt, dass für Ruiz eben 30 Millionen Euro ausgegeben wurden. Ein Betrag, den Neapel auch nicht einfach so auf den Tisch legt.
Das stimmt, da hat sich nämlich der Präsident De Laurentiis doch ein bisschen zurückgehalten, dann auch in diesem Transfersommer und nicht diese ganz großen Wünsche dann auch erfüllen wollen, die sein Trainer vielleicht gehabt hätte. Wenn wir mal auf das Startprogramm der Neapolitaner gucken. Lazio zum Auftakt, am 2. Spieltag Milan, am 7. Spieltag Juventus, dazwischen Sampdoria, Fiorentina, Torino, Parma. Also das ist auch ein ziemlich heftiger Auftakt dann an den ersten 7 Wochen. Da ist dann auch Ancelotti gleich gefordert, könnte dann schon relativ schnell gleich unter Druck stehen.
Ja, hat man ja damals bei David Moyes gesehen, der auch in den ersten Wochen bei Manchester United 2013 gleich mal Chelsea, Liverpool, Manchester City hatte in den ersten 5 Spielen. schlechter rausgekommen ist und der Negativlauf, der dadurch aufgenommen wurde, den hat man nie wieder rausgekriegt. Unai Emery droht momentan jetzt bei Arsenal möglicherweise ein ähnliches Szenario. Das erste Spiel gegen Manchester City verloren, am nächsten Wochenende gegen Chelsea. Wenn man dann mit 0 Punkten dasteht, auch wenn es, oder 1 Punkt, und es geht, man ist nun mal der neue Trainer, und man startet gleich so, das kann, wie gesagt, da gehen die Presseberichte schon zu der Zeit los, eine negative Stimmung wird reingeschrieben, ob es wirklich so ist, ist dann mal nebensächlich, und es dauert dann wirklich enorm lange, so negative Begleiterscheinungen wieder loszuwerden. Dementsprechend ist das Auftaktprogramm für Neapel ja ein bisschen unglücklich, vor allem, wie wir gesagt haben, die ganzen Automatismen und viele andere Sachen unter Ancelotti eben noch nicht wirklich gesetzt sind.
Und dazu kommt natürlich dann auch, dass Ancelotti wohl sehr wahrscheinlich sich nicht damit zufrieden gibt, wie sein Vorgänger Sarri, sich auf die italienische Meisterschaft zu konzentrieren, sondern dann auch die Pokalwettbewerbe, vor allen Dingen natürlich die Champions League, sicherlich deutlich ernster nimmt, als sein Vorgänger das gemacht hat.
Ja, Ancelotti ist ein bekannter Champions League Trainer, wie man sagt, einer der wenigen, die mit 2 Clubs den Wettbewerb gewonnen haben. Sarri hat ja im letzten Jahr wirklich auch offen zugegeben, dass man am Ende die Europa League einfach abgeschenkt hat, um sich auf das große Ziel Meisterschaft zu konzentrieren. Das seit 1990 mit Diego Maradona hat Neapel den Titel nicht mehr geholt, und ich glaube nicht, dass Ancelotti seinen Fokus, wie du schon gesagt hast, so ausschließlich auf die Serie A legen wird, wie das noch unter Sarri der Fall war.
Und die anderen haben sich auch verstärkt. Vor allen Dingen wird es dann wieder etwas schwieriger dann noch für Neapel. Glaubst du, dass unter den Umständen so ein 2. Platz wieder drin ist und dass die Champions-League-Qualifikation in diesem Jahr vielleicht sogar in Gefahr geraten könnte?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie in Gefahr gerät, weil, wie wir jetzt im Anschluss besprechen werden, die anderen Vereine auch nicht geschlafen haben. Bei mir ist bei Neapel, wie gesagt, vieles noch nicht so wirklich eingespielt. Man muss da echt abwarten, wie die aus den Startlöchern kommen. Die sind für mich gefühlt etwas schwächer als im Vorjahr, auch wenn man außer Jorginho, das halt ein sehr schwerwiegender Abgang ist, aber sonst keine. Pepe Reina ist jetzt wirklich mit 35 Jahren durchaus zu ersetzen. Haben sie eigentlich so keinen Aderlass gehabt, aber durch die ganzen angesprochenen Faktoren haben sie sich zumindest in diesem Sommer für mich nicht verbessert. Das Champions League ist mit dem Kader immer noch ein realistisches Ziel, aber es ist bei Weitem nicht mehr so sicher wie im Vorjahr, dass man dieses Ziel auch erreichen wird.
Dann gucken wir mal auf die Konkurrenten, die da den Neapolitanern das Leben schwer machen. Gucken wir mal auf Milan. Die haben ja im Vorjahr unheimlich viel ausgegeben im Sommer, haben investiert mit den neuen chinesischen Investoren im Hintergrund. Das Ganze wurde dann ja zum fast Wirtschaftskrimi. Mittlerweile ist dieses chinesische Investment dann auch wieder abgewickelt. Milan gehört jetzt wieder den anderen Investoren. Man hat sich am Ende der letzten Saison, nachdem man unheimlich viele Probleme hatte, Trainer Vincenzo Montella rausgeschmissen hatte, mit Gattuso dann einen Nachfolger geholt hat, unter ihm dann doch noch mit Ach und Krach für die Europa League qualifiziert. Ein halbwegs gerettetes Jahr, mit dem im Rücken man jetzt versucht anzugreifen.
Ja, so kann man das nur so sehen, denn der Sommer war von Milan für meinen Geschmack bisher ziemlich herausragend. Das war auch im letzten Jahr auf dem Papier natürlich ein erfolgreicher Sommer. Bei mir kommt es in diesem Jahr so vor, als hat man da wirklich planvoll eine Mannschaft zusammengestellt. Im letzten Jahr war das eher noch so ein bisschen nach Namen. In diesem Sommer muss man auch so weitermachen. Das war ähnlich die Situation wie bei Inter im Vorjahr. Als man so eine gewisse positive Tendenz aus der vergangenen Saison mit in die neue genommen hat. Ich kann da eine ähnliche Entwicklung zurzeit bei Milan sehen. Higuain ist zum Beispiel sowas von ein Top-Transfer für die Mannschaft, weil nicht nur zu seinen sportlichen Qualitäten, die unbestritten sind, er schließt da wirklich eine lange existente Lücke in der Sturmmitte, wo seit Jahren die Stürmer oder die verpflichteten Spieler kaum gezündet haben. Das ist ein ganz wichtiger Transfer. Caldara, einer der besten jungen Innenverteidiger in Italien, hat man bekommen. Er könnte zusammen mit dem neuen Kapitän Romagnoli potenziell in den nächsten 5 bis 8 Jahren das Innenverteidigergespann in der Nationalmannschaft sein. Da kamen noch andere hinzu, aber allein schon die genannten Spieler wären für die Mannschaft, die auch im letzten Jahr jetzt nicht so schlecht war, absolute Top-Verstärkung. Schon da könnte man von einem gelungenen Sommer sprechen.
Man hat allerdings auch jetzt noch kurz vor Start noch ein großes Jungtalent abgegeben. Manuel Locatelli, 20 Jahre, U21 Nationalspieler, einer, der wirklich ziemlich starke Anlagen hat. Warum hat man den an Sassuolo ausgeliehen? Vor allen Dingen auch mit der Option, daraus dann sogar einen Verkauf zu machen.
Ja, das ist auch ein bisschen fragwürdig. Vor noch zwei Jahren hat er, glaube ich, im Derby gegen Juventus bei einem Heimsieg das entscheidende Tor geschossen. Da war er gerade 18 Jahre alt. Hier wurde schon als der kommende Milan-Kapitän gehandelt. Und ja, ich denke, man musste einfach Platz im Mittelfeld schaffen. Bertolacci ist da nach seiner Leihe zurückgekehrt. Jetzt hat man noch Bakayoko von Chelsea ausgeliehen. Es ist in der Mittelfeldzentrale ein sehr gutes Angebot von Spielern. Da auch Bilia ist immer noch im Kader, genauso wie Montolivo, also auch erfahrene Spieler. Und ich glaube, Locatelli hätte große Probleme gehabt, auf Einsatzzeiten in diesem Jahr zu kommen. Mhm. Wenn die Leihe wirklich mit Kaufoption ist, an Sassuolo macht es für meinen Geschmack aber immer noch relativ wenig Sinn, weil der Spieler einfach für mich zu talentiert ist, als dass ich mich vollständig von ihm lösen würde.
Gerade im Vergleich zu Bakayoko, der ja jetzt doch in den letzten Jahren bei seinen ganzen Stationen nicht unbedingt überzeugt hat.
Ja, in der Champions League bei Monaco in der Saison 2016, 2017, wo man bis ins Halbfinale vorstoßen konnte, hat er teilweise tolle Spiele auf europäischer Bühne abgeliefert, aber was er letzten Jahr bei Chelsea fabriziert hat, lässt dann doch an den gezahlten 30, 40 Millionen der Blues im letzten Sommer zweifeln. Also ist ein riskanter Deal für Milan, weil ich bin definitiv der Meinung, dass der Spieler ein wenig überschätzt ist.
Also auf jeden Fall hat Milan die Lehren so ein bisschen aus dem letzten Sommer gezogen, hat sich gut verstärkt. Champions League drin?
Durchaus, also mit der Mannschaft, es kam noch, heute kam raus, dass heute Abend der uruguayanische WM-Teilnehmer Diego Laxalt den Medizincheck absolvieren wird. Da hätte man ein Backup oder sogar eine Alternative zu Ricardo Rodriguez links hinten, kann aber auch auf der linken Außenbahn bisschen weiter vorne spielen. Möglicherweise geht ja Rodriguez auch noch. Da war in den letzten Wochen ab und an PSG im Gespräch, obwohl es aber auch hieß, der Spieler wolle unbedingt bei Milan bleiben, gerade wegen den neuen Funktionären. Die alten Hasen Leonardo und Paolo Maldini sind jetzt ja in der sportlichen Leitung. Gerade das soll Rodriguez sehr gefallen haben, weswegen er eigentlich nicht gehen will. Daneben hat man auch noch den Ex-HSVler Halilovic, den kroatischen Messi, ablösefrei unter Vertrag nehmen können. Genauso den Vize-Weltmeister Strinic, auch noch ein Mann für links hinten. Also man ist wirklich gut aufgestellt. Mit Pepe Reina hat man Backup für Donnarumma. Das Pepe Reina wahrscheinlich einer der besten Backup-Torhüter, die man so haben kann im europäischen Fußball. Also die Mannschaft wirkt deutlich homogener als im Vorjahr und alles andere als eine Champions-League-Qualifikation wäre für mich eine absolute Enttäuschung.
Und in die Champions League, da hat es im letzten Jahr ja der Lokalrivale von Milan geschafft, Inter nämlich, und über die sprechen wir gleich hier bei 90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Serie A Vorschau hier bei 90 Plus und R-Matchday auf meinsportradio.de mit Marius Merk und Malte Asmus. Marius, und wir schauen auf Inter. Die hatten ja eine unheimlich wechselvolle Saison in der letzten Spielzeit hinter sich gehabt. Stark gestartet bis November, ungeschlagen gewesen. Dann brachen sie dann ab Dezember so ein bisschen ein. Da gab es dann eine Niederlage gegen Udinese Calcio und da folgten dann wirklich sehr, sehr schwache Auftritte über 2 Monate lang. Da warteten sie tatsächlich fast 2 Monate auf den nächsten Sieg. Hinten raus haben sie dann diese verlorenen Punkte zumindest noch so weit wieder aufholen können, dass sie sich am letzten Spieltag gegen Lazio in einem sehr denkwürdigen Spiel dann noch die Champions League Teilnahme gesichert haben. Ja, und jetzt haben sie im Sommer eingekauft und hätten vor allen Dingen auch gerne noch einen Vize-Weltmeister gehabt, Luka Modric.
Ja, da ist durch die erneute Champions-League-Qualifikation, die erste seit 2011, ist da wieder neues Selbstvertrauen bei Inter erwachsen. Anders kann man nicht erklären, wie man darauf kommt, an dem besten Spieler der Weltmeisterschaft in der Art zu baggern, wie es Inter momentan macht. Man will den Spieler anscheinend wirklich unbedingt verpflichten und hofft bis zum Ende der italienischen Deadline, die ja in den nächsten Tagen erfolgen wird, noch auf ein positives Zeichen aus Madrid. Aber auch ansonsten hat man das Mittelfeld ganz gut verstärkt, so wie zum Beispiel mit Radja Nainggolan, der für 38 Millionen Euro aus Rom kam. Sicherlich ein sehr erfahrener Spieler in der Serie A, sehr torgefährlich, wird im zentralen Mittelfeld von Inter da nochmal definitiv neues Leben einhauchen. Auf der anderen Seite gibt's aber auch über den Charakter von dem Spieler ein wenig Zweifel, ist jetzt auch 30 Jahre alt geworden, soll seit Jahren nicht unbedingt den besten Lebenswandel haben, ist ja auch bekennender Raucher. Mhm. Möglicherweise hat man da ein wenig überbezahlt, zumindest muss man abwarten, wie lange Nainggolan seine auf jeden Fall überragenden und wenn vorhandenen sportlichen Qualitäten noch abrufen kann.
Soll ja ein Wunschspieler von Spalletti gewesen sein, die beiden haben ja auch zusammengearbeitet bei der Roma.
Ja, natürlich haben die beiden eine gemeinsame Vergangenheit und Nainggolan, wie gesagt, wenn er an seine Leistungsspitze kommen kann, wäre dann eine absolute Top-Verpflichtung. Nur wie gesagt, sein Lebenswandel hat, glaube ich, zumindest bei der Roma da gewisse Zweifel aufkommen lassen. Andernfalls hätte man den Spieler, denke ich, nicht ziehen lassen. War ja auch seit Jahren immer ein Wechselkandidat und die Roma ist da stets hart geblieben, trotz teilweise astronomischer Angebote aus England. Und ich denke jetzt, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat, ist man sich vielleicht nicht mehr ganz so sicher, ob er diese Leistung weiterhin so abrufen kann bei dem Lebenswandel.
Ja, zumal auch die Roma ja mittlerweile eine etwas andere Transferstrategie fährt. Da gucken wir gleich nochmal rauf, wenn wir auf die Römer zu sprechen kommen. Bleiben wir erstmal noch bei Inter. Aber auf jeden Fall diese ganzen Verpflichtungen, die sie getan haben, nicht nur Nainggolan, sondern da ist ja auch noch Asamoah gekommen oder De Vrij für die Abwehr, für die Innenverteidigung, ablösefrei von Lazio. Und das waren auch noch nicht alle, denn du kannst die nächsten noch weiter aufzählen. Es ist ja auf jeder Position letztlich nachgelegt worden bei Inter.
Ja, so kam zum Beispiel auch Lautaro Martinez als Backup für Mauro Icardi. Ein hochtalentierter junger Argentinier, hat schon für die Nationalmannschaft gespielt, ist gerade mal 20 Jahre alt, glaube ich, und war auch im Frühjahr noch beim BVB im Gespräch. Da suchen wir uns immer noch nach einem Mittelstürmer. Er war einer der früheren Kandidaten, als die Suche begonnen hat, so wie ich mich erinnern kann. Ja. Mit Politano und Keita Balé hat man zwei neue Optionen für die offensiven Flügel. Da dürfte links Ivan Perisic gesetzt sein und leitet dann quasi die offensive Dreierreihe um Perisic und Icardi dann auch rechts mit zwei wirklich starken Alternativen ein. Es herrscht momentan eine ganz gute Stimmung im Club, so ist es zumindest so von außen wahrzunehmen. Der Vertrag mit Trainer Spalletti wurde jetzt auch verlängert und für mich auf dem Papier wahrscheinlich die zweitstärkste Mannschaft in der Serie A nach Juventus.
Spalletti letzte Saison sehr auf das 4-2-3-1 gesetzt. Das war auch dem vorhandenen Spielermaterial geschuldet. Jetzt plant er allerdings auch noch Plan B und Plan C mit reinzubringen. Fünfer-Abwehrkette oder beziehungsweise eine Fünfer-Abwehr-Dreierkette bei defensiv stehen dann auf fünf auffüllend oder auch zwei Stürmer. Das ist alles möglich jetzt. Das ist das, was er so als Ziel hat, möglichst variabel dann auch mit Inter durch die Saison zu gehen, um dann auch solche Schwächephasen wie in der letzten Saison ab Dezember, als es nass und kalt wurde, im Vergleich dann nicht wieder so abzukacken.
Ja, und hat jetzt auch durch die Vielzahl von Mittelfeldspielern, sind ja schon einige hervorragende Spieler, wie zum Beispiel Vecchino, der bei der WM für Uruguay mir ganz gut gefallen hat. Schon im Kader gewesen. Man kann jetzt auch gut und gerne mit drei zentralen Mittelfeldspielern auflaufen. Also in einem 4-3-3 vor allem, wenn wie gesagt noch Modric kommen würde, was ich im Moment allerdings für nicht sonderlich wahrscheinlich halte, obwohl der Spieler angeblich eine neue Herausforderung sich durchaus vorstellen kann bei Inter. Einige Kollegen aus der Nationalmannschaft wie Perisic oder Brozovic. Man kann zumindest lesen, dass Modric diesem Werben von Inter nicht völlig abgeneigt ist.
Und sein Berater hat ja auch gesagt, er wird auf jeden Fall in der Serie A noch spielen, früher oder später, was auch immer das dann genau heißt, ob früher heißt jetzt noch im Rahmen dieses Transferfensters oder ob später dann heißt frühestens nächste Saison, das werden wir alles natürlich auch verfolgen. Ihr könnt es auch alles nachlesen bei den Kollegen von 90plus, die das Transfergeschehen in Europa natürlich weiterhin genau im Blick haben. Inter, Champions League Quali muss mindestens sein mit dieser Mannschaft.
Ja, davon gehe ich aber auch aus, dass sie es schaffen werden, aber das muss das ganz klare Saisonziel sein. Für mich auf dem Papier die deutlich zweitstärkste Mannschaft in Italien und die ganzen Investitionen waren noch nicht mal so teuer. Dementsprechend, es wurde viel mit Leihgebühr und Kaufpflicht im kommenden Jahr oder Kaufoption hantiert. Dementsprechend scheint sogar noch Geld für die Modric-Variante da zu sein. Aber selbst auch ohne Modric ist die Champions League absolute Pflicht und eigentlich sollte man es schaffen, gerade weil Juventus, wie wir erwähnt haben, den Fokus wahrscheinlich eher auf Europa legen wird, ein wenig auf Juventus in der Liga aufzuschließen. Also für mich sollte Inter eigentlich Vizemeister werden.
Aber glaubst du, dass dieses Interesse von Modric an der Serie A auch mit Ronaldo, mit dem Wechsel zu tun hat, dass es dadurch vielleicht ein bisschen noch forciert wurde? Er ist Kroate, hat von daher sehr enge Beziehungen auch zum italienischen Fußball. Das sagt er ja auch in Interviews gerne und hat er auch oft schon gesagt, aber dass das jetzt durch diesen Ronaldo-Wechsel letztlich noch befeuert wurde?
Ich glaube nicht, dass das direkt am Ronaldo-Wechsel liegt, der aber, wie schon erwähnt, überragende Strahlkraft für die ganze Liga hat. Ich denke, dass Modric nach 3 Champions League-Siegen in Folge, ist jetzt 6 Jahre in Madrid, ist glaube ich 32 oder 33, also wenn er nochmal eine neue Herausforderung angehen möchte, wäre jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, hat ja auch momentan einen ganz hohen Marktwert, selbst in seinem Alter durch die hervorragende Weltmeisterschaft. Ich denke, dass jetzt diese gesamten Faktoren dazu führen, wie auch die kleine Renaissance, die Serie A gerade durchlebt, das ist wahrscheinlich zurzeit durchaus attraktiv, dahin zu gehen als Spieler. Ich denke, diese ganzen Faktoren zusammengerechnet lassen da wirklich ein gewisses Interesse von Modric an der Sache selbst sein. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass es eine Möglichkeit wäre, die er wahrnehmen würde, wenn er die Erlaubnis erhielte. Aber ich glaube auch, dass ein Verbleib in Madrid ihn nicht umbringen würde, sagen wir es mal so.
Also werden wir alles im Blick behalten und wir blicken gleich noch auf die beiden Clubs aus Rom, aus der Hauptstadt, auf Lazio und die Roma, denn die sind natürlich auch mit in diesem Konzert der großen Sechs in der Serie A auf jeden Fall zu beachten.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
90 Plus on Air Matchday, die Serie A-Vorschau hier auf meinsportradio.de und wir sind bei den letzten beiden Teams angekommen, die wir hier im Rahmen des Favoritenschecks, im Rahmen der Big Six genau unter die Lupe nehmen. Und da gucken wir mal auf Lazio. Die haben ja in der letzten Saison dann erst am letzten Spieltag die Champions League Teilnahme noch verspielt, haben sie Inter Mailand überlassen müssen im direkten Duell, es nicht geschafft, den Mailändern diesen Platz streitig zu machen. Ja, und die sind im Grunde im letzten Jahr auch wie eine Überraschungsmannschaft aufgetreten. Können Sie in diesem Jahr auch noch überraschen oder sind Sie jetzt nicht mehr so überraschend? Hat man Sie jetzt mehr auf der Rechnung? Wie würdest du die aktuelle Lage bei Lazio einschätzen?
Also erstmal entscheidend, wenn man eine Überraschungsmannschaft ist, passiert ja nach dem ein Jahr, wo man alle überrascht, meist dasselbe. Die Überraschungsmannschaft wird leer gekauft. Die zu erwartenden Verluste im Sommer waren aber bei Lazio für meinen Geschmack relativ gering. Der Abgang von De Vrij, vor allem noch ablösefrei, auch zu Inter, einem direkten Konkurrenten, tut natürlich unglaublich weh. Aber ansonsten hat er sich im Rahmen gehalten. Philippe Anderson ist für viel Geld, für 38 Millionen, zu West Ham gewechselt. Da muss man aber auch einschränken, dass der Brasilianer seit vor allem im letzten Jahr nicht mehr in der Form seine Leistung gebracht hat, wie er das noch in den Vorjahren gemacht hat. Da hat Lazio für meinen Geschmack eher überkassiert. Sein Nachfolger Joaquin Correa kommt vom FC Sevilla, hat da im letzten Jahr, vor allem in der Champions League, mir ein paar Mal ganz gut gefallen und kommt für gerade mal 15 Millionen. Also ich denke, der Spieler sollte es auf jeden Fall schaffen, dass Anderson nicht so vermisst wird. Etwas anders könnte das bei De Vrij sein. Ansonsten ist aber die Mannschaft im Kern so zusammengeblieben. Wichtig wäre natürlich, dass auch Sergej Milinkovic-Savic das neue große Ding auf dem Transfermarkt, für den man ja teilweise Summen aufgerufen. Viele Experten oder sage ich mal viele Bekannte von mir hatten jetzt vor der Weltmeisterschaft noch nie so von ihm jetzt gehört, haben jetzt auch die Serie A im letzten Jahr nicht in der Form verfolgt und waren da völlig erstaunt, dass für so einen jungen Serben, der tolle sportliche Anlagen mitbringt, Beträge von über 100 Millionen Euro aufgerufen werden. Aber ein Verbleib von ihm für ein weiteres Jahr bei Lazio wäre extrem wichtig für die Mannschaft. Und dann denke ich, könnte man in diesem Jahr eine ähnliche Rolle spielen wie im letzten Jahr.
Und für diese Rolle im letzten Jahr war ja vor allen Dingen auch Ciro Immobile ganz, ganz wichtig. 41 Tore in 47 Pflichtspielen, eine absolute Bank da vorne. Das, was wir ja aus seiner Dortmunder Zeit nicht unbedingt gewohnt waren, aber in der Serie A, da hat er sich wieder richtig heimisch gefühlt und auch im Dress von Lazio letzte Saison richtig überzeugen können.
Ja, wurde Torschützenkönig in der Serie A, hat, glaube ich, 29 Tore gemacht. Die ganze Mannschaft war sowieso sehr offensiv stark. Man hat fast 90 Tore in der Serie A erzielt. Ich glaube, nur Juventus hat ein paar mehr gemacht. Aus spielerischer Sicht war es fast ein wenig schade, dass die Mannschaft es nicht geschafft hat, sich für die Champions League zu qualifizieren. Zumindest aus fußballerischer Sicht wäre das verdient gewesen. Ganz wichtig auch, dass der Sturmpartner von Immobile, Luis Alberto, weiterhin bei Lazio bleibt. Wirklich ein sehr eingespieltes Duo vorne. Hat im letzten Jahr auch zweistellig, glaube ich, getroffen. Wie gesagt, außer De Vrij und Philipp Andersson sind keine Spieler, wo ich jetzt sage mal, der ersten 16 gegangen. Es ist durchaus ein ähnlicher Lauf wie im Vorjahr möglich, nur wie du es schon erwähnt hast, es sind die anderen Mannschaften mit Sicherheit anders eingestellt, wenn es gegen Lazio geht. Mhm.
Francesco Acerbi übrigens, der Backup, der gekommen ist für Stefan De Vrij, ein ja, etwas erfahrener Mann, aber der unheimlich viel Führungsqualität auch mitbringt.
Ja, das hat man zumindest in seiner Zeit bei Sassuolo nachgesagt. Davor hat er sich ja beim AC Milan nicht unbedingt etablieren können, hat jetzt 10 Millionen Euro gekostet, kennt sich aber gut in der Serie A aus, hat vor allem bei Sassuolo wieder an seine alten Leistungen anknüpfen können in den letzten Jahren und ist auf jeden Fall ein finanziell vernünftiger Ersatz für De Vrij, der aber für mich trotzdem sportlich eine andere Qualität besitzt.
Korea im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld, der eben richtig gut dribbeln kann, der kreativ ist, der dann auch letztlich die Sturmspitze bzw. Ciro Immobile da gut in Szene setzen kann. Ein Spieler nach dem Geschmack von Simone Inzaghi, der ja sehr auf Offensivfußball auch steht und damit sicherlich auch in der neuen Saison dann wieder ja, begeistern will.
Ja, dafür war es einfach essentiell, dass die Mannschaft auch so zusammenbleibt. Man muss jetzt halt wirklich noch abwarten, was mit Milinkovic-Savic passiert. Das Transferfenster in anderen Ligen, wo noch einige finanzstarke Vereine sind, denen Interesse nachgesagt wird, ist noch ein bisschen länger offen als das italienische. Lazio hat eigentlich keine Not zu verkaufen, aber wenn dann wirklich ein Angebot reinflattert, das im dreistelligen Bereich ist, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass die Römer das noch standhaft bleiben.
Und die Möglichkeiten, die man dann in der neuen Saison dann tabellentechnisch haben wird, die hängen natürlich dann sehr von diesem Verbleib auch ab, aber sollte alles zusammenbleiben, dritter, vierter Platz ist durchaus drin.
Ja, dafür braucht man ähnlichen Lauf wie im Vorjahr, aber das traue ich der Mannschaft durchaus zu. Für mich ist es die Champions League Qualifikation für die Truppe keine Pflicht, aber sie sind für mich durchaus ein Kandidat, werden auf jeden Fall ein Wörtchen um die Champions League Qualifikation mitreden, aber andere Teams, wie wir schon erwähnt hatten, vor allem die beiden Mailänder-Teams wirken einfach stärker als im Vorjahr. Lazio wirkt für mich genauso stark wie im Vorjahr, was schon sehr stark war. Aber ob es dann auch wirklich im direkten Duell mit den anderen reicht, das bleibt dann abzuwarten. Man hat auf jeden Fall geschafft, sich nicht zu verschlechtern, was für eine Überraschungsmannschaft, wie ich es eingeleitet habe, nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Und überraschend war auch das, was die Roma, also der Lokalrivale, im letzten Jahr abgeliefert hat, vor allen Dingen in der Champions League. Halbfinalteilnahme nach dem Wunder gegen Barcelona, da ist man da ja in das Halbfinale eingezogen und ist Dritter geworden in der Serie A. Hat jetzt aber mit Nainggolan, wir haben eben drüber gesprochen, an Inter einen Mittelfeldspieler verloren und natürlich auch den Keeper Alisson. In Richtung Liverpool ist der ja abgegangen. Über Nainggolan haben wir eben schon gesprochen. Da sagtest du, der hat ja auch nicht immer so den besten Lebenswandel, vielleicht nicht so ein ganz großer Verlust. Der Verlust des Torhüters Alisson größer?
Ja, durchaus. Ich denke, Nainggolan ist aus erwähnten Gründen ein Spieler, wo man den Abgang, obwohl der Spieler das absolute Herzstück der Mannschaft in kämpferischer Hinsicht in den letzten Jahren war, den Abgang kann man eher verkraften. Aber Alisson war für mich noch nicht so lange, also war noch nicht so lange im Club. Schade, dass das Angebot zu verlockend war. Ich fand, er hätte da ruhig noch ein wenig weiter Geschichte schreiben können. Im letzten Jahr in der Champions League überragende Spiele gemacht, gerade auch gegen Barca. Vor allem bei der Hinspielniederlage bei dem 4-1, dass im Rückspiel überhaupt die Möglichkeit bestand, noch weiterzukommen, war vor allem ihm zu verdanken. Aber die Offerte von Liverpool war einfach zu verlockend. Man hat dann als Ersatz Robin Olsen geholt, den WM-Torhüter der Schweden, der bereits 28 ist und selbst bei seiner Ankunft gesagt hat, er war ein wenig überrascht, kam da von Brøndby, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber hat wahrscheinlich auch Gründe, warum Olsen mit 28 Jahren immer noch bei Brøndby gespielt hat. Da muss man mal abwarten, ob er wirklich in der Lage ist, den brasilianischen Nationaltorhüter zu ersetzen.
Eigentlich steht Roma ja für ein gutes Scouting, also der Sportdirektor Monchi, der guckt ja schon genau, wen er da holt und auch wen er verkauft, ist ja jemand, der ja auch gut rechnen kann, der nicht nur das aktuelle Potenzial sieht, sondern eben auch dann auch ein bisschen spekulieren kann. Hat er ja ziemlich viel Erfolg auch bei seinen Stationen als Manager gehabt, Nainggolan, von daher auch vielleicht einer, wo er es, wie du schon abgesehen hast, dass das nichts wird. Wie beurteilst du die anderen Neuzugänge, Javier Pastore zum Beispiel vom PSG oder auch Justin Kluivert von Ajax, ein sehr junger, interessanter Mann, der das Tore schießen ja eigentlich in den Genen haben sollte.
Ja, durch seinen Vater sollte es auf jeden Fall in den Genen haben. Ist aber im Gegensatz zu seinem Vater kein reiner Mittelstürmer, eher ein wendiger Flügelstürmer. Sein Vater war ein großgewachsener, kopfballstarker Angreifer. Justin Kluivert habe ich in einem Vorbereitungsspiel gesehen von der Roma. Da ist er einmal über die komplette rechte Seite bis zur Grundlinie durch mit einem Wahnsinnstempo, hat einen Treffer in einem Testspiel so super vorbereitet. Kommt auch für einen Betrag unter 20 Millionen, also ein wirklich cleverer Move von der Roma. Haben den Transfer auch relativ früh fix gemacht. Ja, und Javier Pastore ist so ein bisschen in den letzten Jahren bei PSG auf der Bank versauert, ein technisch überragender Spieler, der auch bei PSG das in den ersten Jahren noch regelmäßig zeigen durfte, aber in den letzten 2-3 Jahren da in der internen Rangordnung immer weiter nach hinten gerückt ist. Ich hoffe, dass er sich in der Serie A, wo er bei Palermo seinen großen Durchbruch hatte, wieder zu seiner alten Form finden kann. Mit Steven Nzonzi hat man für mich noch einen überragenden Ersatz für Nainggolan selbst geholt. Also in der Pastore ist eigentlich ein bisschen offensiverer Mittelfeldspieler. Nzonzi wird wohl Nainggolan 1-1 auf dem Platz ersetzen. Da hat man für 26 Millionen wirklich einen guten Deal gemacht. Nzonzi ist jetzt mit 29 Jahren als frischgebackener Weltmeister im besten Fußballeralter. Da hat Monchi wahrscheinlich auch seine alten Kontakte nach Sevilla ein wenig spielen lassen. Also Nzonzi hat auch seit Jahren auf einen Wechsel zu einem großen Club spekuliert. Ich denke, der Spieler wird hochmotiviert sein, das jetzt endlich auch mal bei einem Spitzenverein zu zeigen, dass er eine gewisse sportliche Klasse besitzt.
Das ist was Davide Santon auch gerne möchte. Das war ja einer, der bei Inter damals, als er ja das Licht der Serie A erblickte, so als großes Talent auf der Außenverteidigerposition gehandelt wurde, diesem Ruf aber nie irgendwo richtig dann Nachdruck verleihen konnte. Eigentlich ein Underperformer.
Ja, das muss man so sagen. Das war, glaube ich, in der Saison 2008, 2009 Champions League Achtelfinale oder Viertelfinale gegen Manchester United, gegen einen 23-jährigen Cristiano Ronaldo mit 17 Jahren dort zwei überragende Spiele gemacht, unter José Mourinho noch ab und an eingesetzt, und das wurde dann in den letzten Jahren schon mehrfach verliehen, so wie ich das im Kopf habe. War, glaube ich, mal an Newcastle ausgeliehen. Also da stagniert die Entwicklung schon seit einer Weile, aber sicherlich als Ergänzung hat ungefähr 9 Millionen Euro gekostet. Kein schlechter Deal für die Roma, gerade auf der Außenverteidigerposition. Neigen die italienischen Clubs für meinen Geschmack eh dazu, ein bisschen zu viel Personal zu haben. Also wenn man dann Santon dabei hat, das geht dann schon in Ordnung. Dazu hat man jetzt auch mit Patrick Schick den potenziellen Dzeko-Nachfolger nach einer Leihe im letzten Jahr fest verpflichtet. Allerdings ranken sich so um seine Gesundheit ein paar Mythen. Er war ja schon mal fast bei Juventus unter Vertrag, dann gab es dann da dubiose Vorgänge beim Medizincheck, hat auch im letzten Jahr mehrfach bei der Roma gefehlt. Dennoch war man von den sportlichen Anlagen des jungen Spielers so überzeugt, dass man ihn jetzt fest verpflichtet hat. Da muss man auch mal abwarten, wie er jetzt, ob er jetzt sich eine gewisse Fitness aufbauen kann. Seine Anlagen, zumindest bevor er zur Roma kam, sind auf jeden Fall überragend.
Insgesamt aber auf eine Transferperiode, wo eben Monchi darauf gesetzt hat, dass die Mannschaft sich langsam entwickelt, dass da jetzt keine völlig irren Verpflichtungen gemacht wurden, dass da keine Stars reinkommen, die letztlich auch das ganze Klima vergiften, sondern letztlich einen Kader dahingestellt hat, dem Trainer Eusebio Di Francesco zur Seite gestellt hat, mit dem er eigentlich in Ruhe arbeiten kann und der ihm auch dann in Situationen, wo vielleicht die eine oder andere Verletzung aufkommt, viele Möglichkeiten gibt, diese Verletzung dann annähernd gleichwertig zu ersetzen.
Ja, man hat, wie du schon gesagt hast, ein bisschen geschaut, dass man qualitativ in die Breite investiert und auch das in langfristiger Form. Wenn man überlegt, eine potenzielle Flügelzange von Cengiz Ünder und Justin Kluivert könnte so ja mit in 1-2 Jahren das aufregendste Offensiv in der Serie A sein, für meinen Geschmack. Man hat da, wie es Monchi schon bei Sevilla gemacht hat, total in die Zukunft investiert. Dennoch hat man auch nicht versäumt, den Nainggolan-Abgang mit Nzonzi oder auch in der offensiveren Variante mit Pastore überragend aufzufangen. Also ein durchaus gelungenes Fenster für die Roma, die sich für meinen Geschmack nicht verschlechtert hat.
Also, das klingt nach Platz ziemlich weit vorne.
Ja, ich sehe sie mit Inter als die stärkste Mannschaft hinter Juventus. Ich kann jetzt nicht wirklich mich festlegen, wen ich besser finde. Es wird viel darauf eben ankommen, wie Olsen zündet, ob er in der Serie A sich zurechtfinden wird. Alisson, die Fußstapfen von Alisson sind sehr groß. Also zumindest, was ich von Alisson gesehen habe, ist wirklich beeindruckend. Und Olsen hat mir bei der WM auch ganz gut gefallen. Aber Alisson hat einen großen sportlichen Wert für die Truppe. In diese Fußstapfen muss Olsen eben erstmal treten. Aber wenn das gelingen sollte, wenn die Roma einen guten Rückhalt hat, dann sind sie für mich mit Inter klar unter den drei stärksten Mannschaften in Italien. Ob sie dann auch wirklich Vizemeister werden oder gar den ganz großen Coup schaffen, das will ich jetzt noch nicht einschätzen, aber die Voraussetzungen wurden im Sommer für meinen Geschmack nochmal verbessert.
Also auf jeden Fall vorne mit dabei und international, wie in der letzten Saison, wahrscheinlich für einige Überraschungen gut, als sie Barca dort geschlagen haben. Da hat ja auch keiner mitgerechnet. Was Ähnliches würden sie wahrscheinlich mit Barca gerne nochmal machen, denn diese Geschichte rund um den Malcolm-Transfer, die hängt wahrscheinlich noch ein bisschen nach.
Ja, kann man vielleicht so als kleine Rache von Barca sehen. Die Roma war mit Malcolm, so wie man gelesen hat, schon weitestgehend einig. Als dann schon die offizielle Verkündung raus war, kam dann ein dubioser Anruf vom Berater, der dann mehr oder weniger gesagt hat, oder er kam aus Bordeaux, ich weiß es gar nicht mehr genau, dass das Ganze sich noch verzögert, und es hat sich dann rauskristallisiert, dass Malcolm und sein Berater auf Bewegung aus Barcelona warten, die dann auch kam. Darauf hat Monchi direkt gesagt, alles klar, wenn der Spieler so wenig Interesse hat, für die Roma zu spielen, dann ist es auch einfach kein Spieler für uns. Er hat sich sofort aus dem Werben zurückgezogen, was mich in der heutigen Zeit auch beeindruckt hat, wenn man überlegt, wie viele Vereine sich da ein bisschen von Spielern vor den Karren spannen lassen, um bessere Verträge zu erhalten oder noch einen besseren Wechsel zu erzielen. War das mal wieder ein schöner Gegenbeweis, und fand ich ganz imponierend, weil der Spieler schon seit längerer Zeit auf dem Radar der Roma sein sollte.
Zumal sein Präsident, der ja auch zu Monchi gesagt hat, du darfst auch gerne noch ein bisschen mehr bieten, du darfst das Angebot durchaus dann noch toppen von Barca, aber ja, irgendwo hört der Spaß dann auch ab. Und das war eben das, was ich vorhin auch meinte, als ich Monchi ein bisschen, ja, sehr gelobt habe, dass eben diese Konsequenz, die ja da an den Tag liegt und die vielleicht dann der Roma dann auch wieder längerfristig dann den Erfolg zurückbringen wird, den man ja schon mal hatte in der Hauptstadt. Ja, das war sie, unsere Serie A-Vorschau. Wir haben uns da mal auf die Top-Mannschaften fokussiert, auf das, was dann auch am interessantesten ist in dieser Saison. Dann der Kampf um die Meisterschaft, der Kampf um den Scudetto. Wer kann Juventus Turin Paroli bieten? Wir haben das jetzt mal aufgeklärt, welche Mannschaften unserer Meinung nach dafür in Frage kommen. Alles Weitere zur Serie A hört ihr natürlich dann im Laufe der Saison hier bei uns auf meinsportradio.de. Könnt ihr nachlesen bei den Kollegen von 90+. Vielen Dank, Marius.
Bitte. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen, und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.